Sei willkommen beim Körpergefühl-Podcast von Sarahs Tanzstudio. Ich bin Sarah Theile und ich habe meinen Körper nicht nur beim Tanzen kennengelernt, sondern auch über meine Gefühle. Und da möchte ich dich mitnehmen, dass du deinen Emotionen, die in deinem Körpergedächtnis gespeichert sind, begegnen kannst. Du bist hier richtig, wenn du glaubst, du kannst nicht tanzen. Oder auch wenn du einfach mehr zu dir selbst finden möchtest und deinen wahren Wesenskern immer häufiger leben. Dabei möchte ich dich mit meinem Podcast unterstützen. Folge 5 in der Reihe Körpergefühl und frühes Trauma. Heute frage ich, ist dein Kind im Fluchtmodus? Können Kinder überhaupt fliehen? Und was kannst du tun, um frühen Trauma in Bezug auf Fluchtreaktionen entgegenzuwirken? Kann überhaupt ein Kind im Fluchtmodus sein? In der letzten Woche haben wir ja diesen Fluchtmodus, die Fluchtimpulse, die vielleicht in dir noch gespeichert sind, betrachtet. Und jetzt ist die Frage, wenn du als Mutter dein Kind beobachtest und möchtest vielleicht erkennen, ob solche Fluchttendenzen da sind. Für Kinder ist es unmöglich zu entfliehen. In der frühen Kindheit müssen also alle Fluchtimpulse unterdrückt werden. Erstarrte innere Anteile oder das Immerliebsein entstehen. Kinder haben das Bedürfnis, Bindung herzustellen. Sie streben immer danach und sie passen sich extrem an, selbst an die widrigsten äußeren Umstände. Das Wichtigste ist, die Fürsorge der Bezugsperson nicht zu verlieren. Und dieses Grundbedürfnis ist für kleine Kinder so wichtig wie Nahrung oder Wasser oder Schlaf, weil es evolutionär in uns als Grundbedürfnis verankert ist, also unser Überleben sichert. Deshalb wirst du bei kleinen Kindern keine Fluchtimpulse beobachten. Betrachten wir nun erstmal die natürliche kindliche Entwicklung und gucken, was da vielleicht ein Fluchtimpuls sein könnte. Ein scheinbarer allerdings nur, denn das hat auf jeden Fall nichts mit frühem Trauma zu tun, was jetzt kommt. Natürliches kindliches Verhalten ist zum Beispiel das Verstecken. Vielleicht hast du auch schon mal krampfhaft dein Kleinkind gesucht und es hat einfach nicht geantwortet aus seinem Versteck. Und du hast schon langsam die Panik in dir aufsteigen fühlen. Ja, genau. Das ist das natürliche kindliche Verhalten und das ist ein Experimentieren mit dem Ich und dem Du. In der Autonomiephase entdeckt das Kind ja, ich bin nicht mehr eins mit dir, Mama, sondern ich bin eine eigenständige Person. Ich kann Nein sagen, ich kann was machen, ich kann was entscheiden. Und dann ist so dieses Verstecken einfach so ein Experiment, um diese Grenze zwischen ich und du auch nochmal zu spüren als Kind. Und so dieses, so ein bisschen so diese Macht zu haben. Ich kann mich verstecken, die findet mich nicht. Also das gehört zur kindlichen Entwicklung ganz natürlicherweise dazu. Dann gibt es noch das natürliche Autonomieverhalten. Wir haben nämlich in uns nicht nur das Bedürfnis nach Bindung, sondern gleichzeitig das Bedürfnis nach Autonomie, also nach Selbstständigkeit, nach etwas bewirken können, nach Selbstwirksamkeit. Und dieses Autonomiebedürfnis leben Kinder aus, indem sie als Zweijährige Nein sagen, vehement. Und als Zweijährige zum Beispiel, dass die auch möchten, ich möchte den Teller selber zur Spülmaschine tragen und einen Beitrag leisten. Sie sehen, die Kinder beobachten uns und die ahmen uns einfach nach und die möchten alles imitieren. Und zwar möchten die das mit den echten Sachen. Die möchten nicht dann eine Spielküche haben, wo sie ihre Plastikteller hintragen können, sondern die wollen diese echte Verantwortung dann schon mal spüren und auch diese Selbstwirksamkeit. Ich kann das, ich habe den Teller alleine weggetragen. Als Fünfjähriger wollen die dann vielleicht schon mal alleine zum Kindergarten gehen oder zur Kita. Und das ist super schön für die Selbstständigkeitsentwicklung und da haben wir Eltern dann die Aufgabe, uns im Loslassen zu üben, in Vertrauen in die Welt, dass unser Kind es schafft, alleine zu gehen und genau auf dem Weg nicht verloren zu gehen. Genauso ist natürliches Autonomiestreben, wenn dann die Siebenjährige zum Beispiel die Tür zumacht und möchte alleine im Zimmer sein. Oder wenn dann Geheimnisse da sind, die wir Eltern auf keinen Fall wissen dürfen. All das gibt den Kindern das Gefühl, ich habe was, was mir gehört. Ich kann was alleine. Ich kann entscheiden. Was ist jetzt mit den Fluchtimpulsen? Also die nächsten Folgen werden über die Erstarrung gehen, weil das passiert ja, wenn Flucht oder Kampf nicht funktioniert, wenn das nicht ausgelebt werden kann. Diese Energie, die dann in uns ist oder in den kleinen Babys und Kindern, die wird halt weggeschlossen und eingeschlossen im Körper. Und wenn du dann im Erwachsenenleben eine Traumatherapie zum Beispiel machst oder körperorientierte Methoden, traumasensibles Yoga zum Beispiel oder Atmen und Spüren, intuitiver Tanz, all diese Dinge, da kann es dann sein, dass diese Energie, die irgendwo noch eingeschlossen ist, freigesetzt wird. Und dann ist halt wichtig, dass die gut begleitet wird und dass sie dich nicht komplett wieder übermannt und dich retraumatisiert. Ich möchte noch das Beispiel von stark traumatisierten Kindern nennen, wo vielleicht schon wir ein bisschen diese Flucht interpretieren könnten. Denn ein stark traumatisiertes Kind, nehme ich als Beispiel jetzt ein Kind, wo die Eltern sich nicht gekümmert haben, wo das Kind komplett das Vertrauen in Erwachsene verloren hat und dann vielleicht in einer Pflegefamilie war, in einer Einrichtung und absolut nicht mehr sich auf eine Bindung einlassen kann, weil eben diese Bindung nicht stattgefunden hat im frühen Alter. Und diese Kinder sind dann auch vielleicht extrem unruhig, entwickeln andere Symptome und können eben absolut sich nicht fallen lassen in einer Beziehung mit einem Erwachsenen. Manchmal ist es so, dass sie dann anderen Kindern gut vertrauen können, zum Beispiel wenn es Geschwister waren, die sich komplett umeinander schon kümmern mussten ganz früh und gelernt haben, auf die kann ich mich verlassen, aber die Erwachsenen, das ist nicht sicher, ich bin hier nicht sicher. Und das erschwert dann eben solchen Kindern ja ziemlich viel, dass sie dann vielleicht sich nicht auf die Pflegeeltern richtig einlassen können. Die Pflegeeltern kommen an ihre Grenzen mit der Erziehung, mit dem Umgang, werden auch wieder enttäuscht in ihrem Vertrauen, in ihren ganzen guten Absichten. Und da ist es einfach wichtig, sich auszukennen mit solchen Dingen wie Bindungstrauma. Was kann jetzt ein Fluchtimpuls sein? Als kleines Kind, wie gesagt, ist es absolut nicht möglich. Als größeres Kind ist einfach dieses Vertrauen in Erwachsene zu finden schwer, die Bindung zu entwickeln schwer. So ein sicheres Grundgefühl zu haben, ist nicht da. Urvertrauen ist völlig erschüttert. Und bei größeren Kindern, wenn die immer selbstwirksamer werden, ist dann auch häufig zu beobachten, dass sie, wenn sie in der Einrichtung sind, von dort abhauen, wieder zu der Herkunftsfamilie ziehen, sich dann nach einigen Wochen, wenn wieder alles da drunter und drüber geht, sich wieder in Obhut nehmen lassen, wieder zurück in die Einrichtung. Und das ist so ein Hickhack und hin und her, weil sie immer wieder dieses Gefühl haben, ich kann hier nicht landen und diese Flucht einfach so drin ist und ich muss hier weg, es muss ja irgendwo sicher sein und es kann doch noch irgendwo besser sein als hier für mich. Und dass dann diese ständige Suche einfach da ist, wo kann ich landen? Und dass diese Kinder in sich diesen Halt nicht haben, diesen inneren Halt, ich kann auch bei mir landen. Ich habe hier das Grundvertrauen mitbekommen, dass ich entwickeln kann, dass ich auch mir selbst Halt geben kann. Im Alter ab Jugend, würde ich sagen, ja. Wir können nicht von Kleinkindern verlangen, dass sie sich selbst Halt geben, wenn sie zum Beispiel alleine im Zimmer einschlafen sollen. Und wir ihnen rein verstandesmäßig gesagt haben, dass keine Monster unterm Bett sein werden und auch keine Dunkelheit gefährlich ist, sondern da brauchen sie natürlich von uns den Halt und die Sicherheit. Was du immer im Hier und Jetzt tun kannst, um deinem Kind den inneren Halt zu vermitteln oder auch deinem Kind, wenn du merkst, die hat schon Schwierigkeiten, sich einzulassen, Vertrauen in Erwachsenen zu finden. Vielleicht bist du auch eine Pflegemutter oder ein Pflegevater. Dann kannst du immer die wichtigsten Punkte von beziehungsorientiert, bindungsorientierten Elternsein beherzigen. Und das ist dann auch ganz egal, wann du damit anfängst. Du kannst immer damit anfangen. Es kann immer eine Veränderung herbeiführen und ein Loslassen auf beiden Seiten, dass der Druck einfach rausgenommen wird. Wenn du im Kampfmodus bist, wie es in den letzten Folgen ging, dass dann wir meinen, das müssen wir so und so jetzt durchziehen und das Kind muss das jetzt mal lernen und das Kind ist die ganze Zeit am Kämpfen und kann den Druck nicht aushalten und es schaukelt sich einfach megamäßig hoch. Genau. Dann schau bindungs- und bedürfnisorientiert auf die ganze Situation. Du kannst immer die Gefühle ernst nehmen, sie begleiten. Dass du erstmal das Gefühl spiegelst und sagst, ich sehe, du bist wütend oder ich sehe, du hast überhaupt keine Lust aufzustehen, weil du hast auch gar keine Lust, in die Schule zu gehen. Es ist gerade so gemütlich im Bett und du bist auch noch so müde. Das ist Empathie, dass dein Kind sich erstmal gesehen und verstanden fühlt. Dass du danach auf jeden Fall darauf bestehen wirst, dass dein Kind aufstehst, weil ihr pünktlich sein wollt. Das ist dann der zweite Schritt. Und das heißt nicht, dass der nicht getan wird, wenn dein Kind nicht zuerst Empathie erfahren darf. Du kannst über deine Gefühle ehrlich sprechen. Du brauchst nicht der Superheld sein, du brauchst nicht der Allwissende sein. Du kannst immer selbst sagen, wenn du dich vielleicht überfordert fühlst, du kannst auch sagen, ich weiß gerade auch nicht, was ich machen soll. Ich merke gerade, ich werde richtig wütend. Oder du sagst so, ich merke, ich werde gerade so nervös, weil ich möchte gerne pünktlich sein und ich sehe, wir müssen noch die Zähne putzen und noch die Schuhe anziehen. Und jetzt möchte ich gerne schneller machen. Und ja, wir können auch sagen, oh, es tut mir leid, dass ich euch immer so hetze und dann rumschreie, weil ich so einen Zeitdruck habe. Jedes Mal passiert es mir. Ja, genau. Dann wichtig, dass du Probleme nicht verheimlichst. Also, dass du vielleicht sagst, ja, ich habe mich gerade mit Papa gestritten und ich bin gerade auch richtig sauer und traurig. Wir haben jetzt leider noch nicht wieder miteinander sprechen können. Wir werden es klären. Ich kümmere mich darum. Ihr braucht euch keine Sorgen machen und vor allen Dingen, ihr seid nicht schuld. Ja, du brauchst dem Kind vielleicht nicht sagen, du bist nicht schuld. Du kannst es aber so erklären, dass dein Kind merkt, ah, okay, ich habe schon mal nichts falsch gemacht. Weil Kinder möchten einfach dieses Familiensystem behalten. Und sie denken ja immer, ich habe was falsch gemacht. Und ja, oft sind ja auch Konflikte unter Partnern, die Kinder haben, um dieses Elternsein, um den Familienalltag. Und dann nicht selten denken die Kinder dann, ja, wir sind hier so anstrengend, deshalb streiten die Eltern. Also über die Probleme offen sprechen und auch wenn du noch keine Lösung weißt, sag es einfach. Die Kinder spüren einfach diese, wenn was los ist, sie spüren es einfach sofort. Und wenn sie dann nicht so richtig wissen, was los ist, dann kriegen sie mehr Angst oder reagieren dann auch mit auffälligerem Verhalten, was wiederum anstrengend ist, was mehr Stress verursacht. Dann ist wichtig, dass du solche Dinge wie Tod, Unfälle, Unglücksfälle oder Krieg, dass du das kindgerecht erklären kannst, anstatt zu verharmlosen. Genau, und dabei finde ich immer wichtig, du brauchst dir nicht vornehmen, oh, ich muss mit meinem Kind jetzt mal endlich über den Tod sprechen, sondern warte, bis dein Kind dich fragt. Die werden Fragen stellen. Die fragen nicht nur, wie ist meine Schwester in deinen Bauch gekommen, sondern die fragen auch, wieso ist der gestorben oder was ist mit diesem Tier passiert? Genau, oder ja, bei allen Themen eigentlich. Wenn Fragen kommen, setz dich mit den Kindern hin. Erklär das kindgerecht. Manchmal werden die Kinder ängstlich reagieren und vielleicht erstmal weinen und denken, ich will aber nicht, dass hier einer von euch mal stirbt. Und ja, dann wiederum das Gefühl begleiten. Ja, das ist auch richtig traurig und ich merke auch, ich habe auch Angst. Und es gehört zum Leben und diese ganzen Dinge. Da gibt es ja auch super viel wunderbare Literatur, wie man mit Kindern und Trauer umgehen kann. Ja, also warte auf die Frage. Erklär es kindgerecht und ohne zu viel. Ja, du bist nicht die Tagesschau, du brauchst denen nicht diese Medien-Hype-Bilder erzählen, sondern einfach sachlich, gefühlsmäßig, sodass sie es verstehen können. Dann kannst du natürlich bei dir selbst anfangen, dass du deine eigenen Muster als solche erkennst durch Reflektieren und Hinterfragen. Dass ich also gucke, wieso bin ich eigentlich jeden Morgen so in Hektik und warum ist die Hektik der erste Schritt und die zweite Schritt, ich brülle meine Kinder an. dass wir da gucken, was steckt dahinter, was kann ich konkret tun, kann ich früher aufstehen, kann ich einige Dinge erst später erledigen und mich auf die Prioritäten am Morgen konzentrieren. Und dann natürlich auch noch gucken, was ist auf meiner emotionalen Ebene los, was ist in meinem frühen Trauma vielleicht besonders manifestiert, welche Themen lösen bei mir eben diese starken Gefühle aus. Und wenn du das schaffst zu heilen, dann kannst du das automatisch für alle heilen, weil dann wirst du es auch nicht an deine Kinder weitergeben. Und deshalb bin ich immer dafür, dass wir unsere eigenen inneren Kinder heilen. Dass wir gucken, ja, wir haben die inneren Kinder in uns. Es sind viele innere Persönlichkeitsanteile in uns, die in unserem Leben entstanden sind durch viele verschiedene Erfahrungen. Und niemand wird sagen können, ich habe alles nur rosarot erlebt, sondern wir haben alle unsere Päckchen in unserem Rucksack. Und ja, es ist einfach super heilsam, wenn du merkst, meine Kinder bringen mich da an verschiedene Grenzen, an diese Grenzen selber nochmal zu gehen, durch Atmen und Spüren, durch Meditationstechniken, durch Coaching, durch Bewegungen, um dann zu gucken, was wurde vielleicht bei mir als Kind nicht gesehen und was klopft jetzt ständig von unten an die Tür und ich versuche die ganze Zeit die Tür zuzudrücken und das kostet mich wiederum Energie, die ich dann nicht für meine Kinder und für meinen entspannten Alltag habe. Ja, so mein Thema zum Thema Fluchtimpulse bei Kindern. Du siehst, es ist also, wenn dann nur ganz, ganz versteckt zu erahnen, was diese Fluchtenergie ist. In der nächsten Folge wird es um die Traumareaktion Erstarrung gehen und die ist super interessant, wenn du Babys und Kleinkinder hast und überhaupt für jeden, denn weil wir selbst haben alle wahrscheinlich einige erstarrte Anteile in uns und wenn, dann haben unsere Eltern oder Großeltern solche erstarrten Anteile in sich, die auch wiederum einen Einfluss auf uns haben. Ja, damit lade ich dich dann schon mal für nächste Woche ein, für die nächste Folge. Ich danke dir fürs Zuhören. Wie immer, schreib mir deine Frage, dein Feedback, teile die Folge gerne mit jemandem, der sie auch gut brauchen könnte. Ja, außerdem freue ich mich natürlich immer über Abonnieren und Herzchen klicken und was du noch so alles tun kannst, um diesen Podcast zu unterstützen. Bis nächstes Mal, deine Sarah.